Unser Leben soll ein Spiegel des Wortes Gottes sein. So haben wir es eben gesungen. Und wir wollen da sein zur Ehre Gottes, wie auch das Thema sagt. Ich möchte nun gar nichts theoretisch darüber abhandeln. Und ihr werdet bestimmt auch in den Bibelarbeiten von Johannes einiges darüber hören, was das bedeutet, zur Ehre Gottes leben. Manchmal kann man das vielleicht aber auch von einer ganz anderen Seite her deutlich machen, von einer ganz praktischen. Ja, und manche biblische Wahrheit wird eigentlich nur dadurch richtig deutlich, dass man sie mal vom Gegenteil her hört. Ich weiß nicht, ob ihr solche Probleme schon gehabt habt unter euch. Da hat man sich um jemanden gekümmert, ob das Kinder sind oder Jugendliche, ist jetzt im Prinzip völlig egal. Man hat sich viel Mühe gegeben, die haben einen Anfang gemacht, haben gebetet, den Herrn angerufen und sind so die ersten Schritte gegangen und dann irgendwie geht's nicht mehr weiter. Aus irgendeinem Grund bleiben die hängen, man fragt mal wieder, machst du stille Zeit, wie geht's eigentlich? Und ja, manchmal klappt's wieder, manchmal klappt's nicht und irgendwie hat man den starken Eindruck, man bleibt hängen. Es geht nicht voran und man rauft sich die Haare und fragt sich, woran liegt das bloß? Ich habe mir solche Mühe gegeben um denjenigen, warum wächst der nicht? Im Glauben. Warum geht's nicht voran? Manchmal fängt man dann an, nach einem christlichen Psychologen zu suchen. Notfalls sogar geht man zu einem Okkultseelsorger, der dann den bösen Geist von irgendwas dann austreiben möge. Das Problem lässt sich manchmal sehr viel einfacher lösen. Oftmals bestehen solche Probleme aus weiter nichts als Faulheit. Deswegen heißt mein Thema heute Abend die Sünde der Faulheit. Das ist ungefähr das Gegenteil wie von zur Ehre Gottes leben. Ihr könnt jetzt also ruhig an gewisse Leute denken, die ihr euch so vorstellt. Fühlt euch ja nicht selber angesprochen. Das könnte gefährlich werden. Der Einfluss der Faulheit im geistlichen Leben wird oftmals total unterschätzt. Man weiß, man denkt überhaupt nicht dran, dass es das ist. Die Frage ist, wie kann man einem faulen Menschen helfen? Dass der rauskommt, dass es wirklich vorangeht in seinem Leben geistlich. Um die Frage zu beantworten, müssen wir anhand der Bibel zunächst klären, erstens, ist Faulheit denn Sünde? Manche würden gerne anfangen, mit mir zu streiten darüber. Zweitens, wir müssen dann sehen, die Diagnose, woran merkt man das? Und schließlich ein paar Vorschläge zur Therapie. Erstens, ist Faulheit Sünde? Ich muss ziemlich schnell machen, denn ich habe mit Schrecken gemerkt, dass ich bloß eine halbe Stunde Zeit habe. Ich lese deswegen die Bibelstellen gleich vor, zügig, und sage sie mit an. 2. Thessalonicher 3, Vers 11 und 12. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Faulheit ist so etwas Ähnliches wie der Versuch, auf Kosten anderer zu leben. Schon damals gab es solche Leute in der Gemeinde, die lieber andere für sich arbeiten ließen. Der Apostel Paulus bezeichnet das als Unordnung und Liederlichkeit. Ein Vers weiter schreibt er, wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet und hat keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde. Faulheit ist demnach eine Sünde, die öffentlichen Tadel in der Gemeinde nach sich zieht. Ziehen sollte. Oder wie auch immer. Vom Fleiß steht auch viel in der Bibel. Römer 12 zum Beispiel werden die Gläubigen ermahnt, im Fleiß nicht säumig zu sein. Das heißt eben nicht faul und nachlässig. Fleiß wird für einen Gläubigen als selbstverständlich vorausgesetzt. Denkt an das Gleichnis, die Geschichte von den anvertrauten Talenten. Da gibt der Herr jedem Knecht eine bestimmte Gabe, reist dann weg und hinterher fordert er zurück. Und die beiden ersten Knechte haben mit dem Talent, mit den Talenten, die sie bekommen haben, gearbeitet, haben das Doppelte gewonnen. Der Letzte hat nichts gemacht, hat das Talent genommen, hat es in die Erde gegraben, hat es dann wieder ausgebuddelt, hat es seinem Herrn wiedergegeben, hat gesagt, ja, ich weiß, du bist ein harter Herr und du willst ernten, wo du gar nicht gesät hast. Und dem sagt der Herr, du böser und fauler Knecht. Du wusstest das alles, hättest es wenigstens auf die Bank gegeben. Faulheit heißt sich weigern, die anvertrauten Gaben und Talente für den Herrn einzusetzen. Haben wir schon eine zweite Definition. Einmal Versuch auf Kosten anderer zu leben. Zweitens, Faulheit ist, sich weigern, die anvertrauten Gaben und Talente für den Herrn einzusetzen. Und deswegen wird Faulheit in der Bibel streng bestraft. Es ist Sünde. In Jeremia 48, Vers 10 steht vielleicht das schärfste Wort in diesem Zusammenhang in der ganzen Bibel. Verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig treibt. Da ging es auch um die Verweigerung eines göttlichen Auftrags. Natürlich alttestamentlich und so, deswegen diese Schärfe auch. Aber ich denke, wir könnten uns schon darüber einigen, dass Faulheit eine Sünde ist im Sinne vom Jakobusbrief, Jakobus 4, Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wer also weiß, etwas für seinen Herrn zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wer was tun könnte und macht es nicht, bleibt eben sitzen. Dem ist es Sünde. Sünde ist also auch, nicht nur, aber auch das Nicht-Erreichen eines gegebenen Maßstabs. Gott hat den Maßstab gegeben und den soll ich erreichen. Ich soll zu seiner Ehre leben. Alles, was nicht so ist, ist halt Sünde. Gott will, dass wir fleißig sind. Das ist eine selbstverständliche Tugend für jedes Gotteskind. Nun zweitens, Diagnose oder Kennzeichen der Faulheit. Und da müssen wir vor allen Dingen in ein biblisches Buch gucken. Das könnt ihr euch schon denken, welches das ist. Das Buch der Sprüche. Da steht also sehr viel darin. Und ich werde es ein bisschen zitieren. Erstens, oder also zwei oder A, Schläfrigkeit. Sprüche 24, Vers 30. Am Acker eines Faulen kam ich vorüber und am Weinberg eines Menschen ohne Verstand. Und siehe, er war ganz in Nesseln aufgegangen. Seine Fläche war mit Unkraut bedeckt und seine steinerne Mauer eingerissen. Und ich schaute es und ich nahm es mir zu Herzen. Ich sah es, nahm mir daraus die Lehre. Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Und wie ein Landstreicher kommt deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Faulheit macht schläfrig und Schläfrigkeit macht arm. Sprüche 6, Vers 9. Bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Und schon kommt wie ein Landstreicher deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Oder Sprüche 19, Vers 15. Faulheit versenkt im tiefen Schlaf und eine lässige Seele muss hungern. Ein Wort, das ich mal in früheren Zeiten, als ich noch jung war, meinem Freund geschrieben habe. Sprüche 26, Vers 14. Die Tür dreht sich in ihrer Angel und der Faule auf seinem Bett. Er hat einen entsprechenden Brief wiedergeschrieben, natürlich. Der Faule schläft gern ein bisschen länger. Das ist so, er dreht sich in seinem Bett hin und her, wie die Tür in ihrer Angel. Eigentlich sollte er aufstehen und durch die Tür hinausgehen an seine Arbeit. Es gibt tatsächlich eine deutliche Beziehung zwischen übermäßigem Schlaf und Faulheit. Wisst ihr noch eins? Schlaf ist übrigens eine ziemlich bequeme Weise, mit Stress und Problemen fertig zu werden. Denn das Bett ist ein relativ sicherer Ort. Wirklich. Man kann sich zurückziehen, wenn man Probleme hat. Und naja, es gibt natürlich auch Krankheiten, die übermäßigen Schlaf zur Folge haben. Das wollen wir aber hier mal nicht in Betracht ziehen. Sondern die meisten, die übermäßig schlafen, sind nicht krank. Und man könnte mit sehr viel weniger auskommen. Auf jeden Fall könnte man garantiert jeden Tag die Zeit haben für seine stille Zeit. Manchmal ist so eine gute Regel, wie sie die Juden hatten, hilfreich dabei. Der Tag beginnt abends um 6, der nächste Tag. Das ist eine ganz gute Regel, denn Wie es den nächsten Morgen weitergeht, entscheidet sich immer abends. Viele verlieren eben den morgendlichen Kampf mit der Bettdecke und reden sich damit heraus, ich brauche so viel. Okay, du brauchst vielleicht nicht, du kommst mit 6 Stunden aus, oder ich brauche so viel, ich brauche meine 10 oder so. Wisst ihr, undisziplinierte Menschen sind fast immer müde. Und in unserer verweichlichten Zeit heute, wo jeder sich schont, wo er nur kann, macht sich das natürlich auch im christlichen Bereich breit. Diese Denkweise und diese Verhaltensweise. Und das ist äußerst schwer, dagegen anzugehen, bei sich und bei anderen. B, das sitzt noch bei der Diagnose, Unordnung. Prediger, jetzt mal Prediger, 10, Vers 18, durch Faulheit der beiden Hände senkt sich das Gebälk und durch Lässigkeit der Hände tropft das Haus. Unordnung im Haus und im Haushalt sind nicht nur ein Problem von Hausfrauen. Das gilt genauso für Männer. Das ging ums Gebälk. Da waren die Männer dafür verantwortlich. Damals hat man ja diese flachen Dächer gehabt. Und der Lehm da oben drauf, der musste also öfters in Ordnung gebracht werden, dass es nicht durchregnete. Im Ernstfall. Und die Balken, wer weiß, wie oft die erneuert werden mussten. Versteht ihr? Und wer mit seiner Arbeit nicht fertig wird, der hat natürlich auch nie Zeit für Gott. Das ist ganz klar. Und hat immer eine blendende Ausrede. Ich habe noch so viel zu tun. Eben, weil du faul warst und weil die Sache immer liegen geblieben ist. An anderen Stellen hast du gespart, da hast du gegammelt, hast du ferngeguckt und hast nicht die Arbeit gemacht. Und dann, wenn jemand kommt und dich fragt, natürlich hast du dann keine Zeit, das ist ganz logisch. Das kann nicht sein, dass du dann Zeit hast. Denn die Arbeit, und du kannst sie jedem zeigen, liegt wie ein Berg noch da. Der Gegensatz wäre in Sprüche 31 das Lob der fleißigen Hausfrau. Ich brauche es jetzt nicht zu lesen. Wird also sehr schöne Dinge gesagt. Sie steht auf, wenn es noch Nacht ist, gibt Speise ihrem Haus, das angemessen ihren Mägden. Sie überwacht die Vorgänge im Haus und so weiter. Und dann steht da, das Brot der Faulheit isst sie nicht. Ein Haushalt funktioniert nicht gut, wenn ein fauler Mensch da drin lebt. Das ist klar. Weder so, also weder bei Männern noch bei Frauen. C. Trägheit. Schlaf, Unordnung, Trägheit. Sprüche 6, Vers 6 bis 8. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Sie, die keine Anführer, Aufseher und Gebieter hat, sie bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Das heißt, das ist ja ein positives Beispiel, man soll hier angucken, schon bei den Tieren, die natürlich anders gesteuert werden als wir Menschen und keine freie Entscheidung haben. Aber die Tiere tun das zur Zeit, wenn es nötig ist. Also in der Erntezeit sammeln sie Nahrung. Der Faule tut eben nicht die zur Zeit nötige Arbeit. Also was heute nötig ist, das will er erst morgen, übermorgen tun. Ihr kennt ja das, morgen, morgen, nur nicht heute. Das ist seine Devise. Sprüche 20, Vers 4 wird das nochmal so gesagt. Im Winter pflügt der Faule nicht. Sucht er zur Erntezeit, dann ist nichts da. Wer sich nicht vorher gründlich vorbereitet und dann anschließend einen gesegneten Dienst tun will, so ungefähr das Gleiche, der wundert sich, dass nichts da ist. Deshalb, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das kennen wir ja. Drittens, Folgen der Faulheit. Es gehört nicht mehr so ganz direkt zur Diagnose, aber es sollte uns auch mal klar sein, was passiert dann. Die Bibel sagt uns eine ganze Menge dazu. A, der Faule erreicht seine Ziele nicht. Der Faule erreicht seine Ziele nicht. Sprüche 12, Vers 27. Nicht erjagt die Lässigkeit ihr Wild, aber kostbarer Besitz eines Menschen ist es, wenn er fleißig ist. Der Faule hat Wünsche, verlangt danach. Aber, naja. Also man erreicht es nicht, man verlangt es zwar, aber man kommt nicht dahin. Sprüche 13, Vers 4. Gierig ist die Seele des Faulen, doch ist nichts da. Aber die Seele des Fleißigen wird reichlich gesättigt. Das heißt, der Faule erreicht seine Ziele nicht. Natürlich hat er auch Wünsche, wie alle anderen Menschen ebenfalls Wünsche haben, aber er tut nichts, um sie zu realisieren. Ihr kennt das vielleicht auch, dass man manchmal so Träume hat. Wie schön wäre das, wenn ich so und wenn das und ja, wenn ich so geistlich wäre oder sowas. Man steckt sich irgendwelche Ziele, aber man tut nichts dazu. Da wird natürlich auch nie etwas. Das Dollste ist vielleicht Sprüche 26, Vers 15. Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, ist es ihm zu beschwerlich, sie an den Mund zurückzubringen. Ich meine, so einer verhungert, wenn er nicht eine Schar Diener hat, die ihn füttern. Das ist also ein extremes Wort, ja, das kann man sich kaum vorstellen, dass einer so faul ist. Beim Essen sind sie ja meistens noch fleißig. Aber sowas führt zur Verzweiflung. Da gibt es Menschen, vielleicht habt ihr mit solchen zu tun, die werden halt auch mit bestimmten Sünden nicht fertig. Aber das ist einfach deswegen, weil sie überhaupt nichts dagegen tun. Es gibt etwas dagegen zu tun. Der Herr Jesus hat ganz klare Dinge gesagt. Lest mal die Bergpredigt in dem Zusammenhang. Man kann vorbauen bei sich persönlich. Man kann Hilfen haben. Es gibt andere, die einem helfen. Aber wer nichts tut, der wird damit nie fertig werden. Ich meine jetzt nicht die Vergebung. Die bekommen wir im Augenblick, sobald wir zum Herrn kommen. Ich meine, solche Sachen, Sünden, die immer wieder kommen, die uns über lange Zeit zu schaffen machen, womit wir kämpfen. Das kann echt zur Verzweiflung führen. Und es wird dann immer schlimmer. Der Faule erreicht seine Ziele nicht. Das war die erste Folge. B. Der Faule ist unzuverlässig. Sprüche 10, Vers 26. Wie Essig für die Zähne und wie Rauch für die Augen, so ist der Faule für die, die ihn senden. Bei Rauch könnt ihr euch vorstellen, beim Lagerfeuer, ne, wenn man mal so richtige Lade und Rauch abkriegt. Wie Rauch für die Augen, die fangen an zu tränen. Essig für die Zähne habe ich noch nicht so richtig ausprobiert. Können vielleicht die Hausfrauen besser. Also, ein Fauler ist so für den, der ihn sendet. Das heißt, er kann sich überhaupt nicht auf ihn verlassen. Auf Schritt und Tritt verursacht ein fauler Mensch Probleme und gespannte Verhältnisse. Da hat man ihn als Boten irgendwo hingeschickt, die Botschaft kommt nicht an. Weil er zu faul ist, sie auszurichten. So wird der Faule anderen zur Last. Und weil er sich überhaupt nicht müht, seine üblen Wesenszüge irgendwie dagegen vorzugehen, dann führt das immer wieder zu Vertrauensbruch und zu Unverantwortlichkeit. Er zerstört seine Beziehungen zu anderen Menschen. Das ist also die eine Sache. Er ist wirklich oft unzuverlässig. C. Der Faule erfindet Lügen. Sprüche 22, 13. Also die Bibel ist ungeheuer anschaulich hier. Der Faule sagt, ein Löwe ist draußen, mitten auf den Plätzen. Ich könnte getötet werden. In Klammern, wenn ich rausgehe und was mache. Er erfindet Lügen, um sein sündhaftes Verhalten zu entschuldigen. Denn angenehm ist ihm das ja auch nicht. Also die Folgen seines Verhaltens, seiner Faulheit, ja, dass er dann schief angesehen wird von anderen, das passt ihm ja auch nicht. Notgedrungen, um sich rauszureden, muss er also was erfinden. Lügen. Übrigens, seid vorsichtig mit Entschuldigungen. Entschuldigungen sind meistens Übertreibungen der tatsächlichen Probleme. Da entschuldigt sich jemand fürs zu spät kommen. Auf einmal waren alle Ampeln auf Rot. Es gab einen fürchterlichen Stau. In Wirklichkeit war er bloß zu spät zu Hause weggefahren. Das wird kaum jemand als Vorwand nennen, oder? Hätte er wegfahren können. Das wird ihn ja selber treffen. Da müssen eben andere Dinge herhalten, ja, die so allgemein Usus sind. Eine Lüge ist ja auch eine relativ bequeme Art, mit Problemen fertig zu werden, so ähnlich wie das Bett, wo man sich zurückziehen kann. Dann ist man ja krank und wird bemuttert. Manchmal ist der Grund in solchen Dingen. C, also der Faule erfindet Lügen. D, der Faule hat oft Angst. Einmal übertreibt er also die Probleme. Der Löwe ist auf der Straße. Und dann oft Angst, das ist so ein ähnliches Wort, das können wir auch darauf beziehen. Sprüche 26 steht das, Vers 13. Der Faule spricht, ein junger Löwe ist auf dem Weg, ein Löwe mitten auf den Plätzen. Und Sprüche 15, Vers 19. Der Weg des Faulen ist wie eine Dornhecke, aber der Pfad der Aufrichtigen ist gebahnt. Also diese Angst, er empfindet das auch, er kommt nicht voran, wie eine Dornhecke. Ja, er muss, wenn er da durchgeht, da verletzt er sich ja auch. Er hat also oft Angst und koppelt das natürlich auch mit der Lüge. Das hängt nur wiederum zusammen. Und der Faule weiß, einerseits, aufgrund seines früheren Versagens, er wird auch jetzt nicht die nötige Energie aufbringen. Er wird es wieder nicht schaffen, um die Probleme zu lösen. Und deswegen sind solche Menschen oft von einer auch übertriebenen, grundlosen Angst gekennzeichnet. Es kommt zu so einem ständigen Kreislauf des Versagens. Und selbst bei kleinen Aufgaben hat er Angst, eben das wieder nicht zu schaffen. E, schließlich, folgender Faulheit. Der Faule dünkt sich klug. Sprüche 26, 16. Der Faule ist in seinen Augen weiser als sieben, die verständig antworten. Er dünkt sich jedenfalls klug. Natürlich weiß der Faule auch ein wenig. Aber er glaubt, alles zu wissen. Ein bisschen weiß er schon, natürlich. Jeder weiß ein bisschen was. Aber wer denkt, er weiß alles, dann wird es problematisch. Dann wird es problematisch, wenn man eine Jugendstunde hält oder wenn man Sonntagsschule macht. Und wenn ihr mal nicht weiter wisst, mir ist das wirklich mal so gegangen. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich mich dazu überreden lassen, würde ich also heute strikt mich weigern, in einer Gemeinde, große Gemeinde bei uns im Osten, und irgendwie kannten die mich, dass ich in der Kinderarbeit mal mitgemacht habe, früher so, als ich noch ganz klein war, so 14, da habe ich angefangen, da wird es nicht mal Sonderschule halten bei uns. Dumm wie ich war, habe ich mich doch eingelassen. Und stellt euch vor, mitten in der Geschichte, ich wusste wirklich nicht mehr weiter. Da war irgendwie Blackout, total. Ich wusste nicht mehr, wie die Geschichte weitergeht. Das ist eine peinliche Situation, was soll man machen? Natürlich die Wahrheit sagen. Ich sage, Kinder, stellt euch vor, jetzt, ich weiß wirklich nicht mehr, wie es weitergeht. Wir müssen mal schnell in die Bibel reingucken und sehen, wie die Geschichte ausgeht. Schnell gesucht, gelesen, weitererzählt. Das hat mir natürlich kein Mensch geglaubt, dass ich wirklich nicht wusste. Die dachten alle, das ist ein Trick oder so. War er nicht, es war echt. Also im Zweifel immer zugeben, dass man es wirklich nicht weiß. Wenn ich was nicht weiß, dann kann ich das doch sagen. Ich denke, das gilt auch bei Kindern. Und das andere ist schon die Vorbereitung. Es ist Faulheit, irgendwelche Dinge irgendwo mal aufzuschnappen und ungeprüft weiterzugeben. Es ist Faulheit, irgendwie zu denken, ich weiß das schon so ungefähr, ich werde das schon machen. Die Geschichte erzählen. Und selbst im Zusammenhang mit der Bibel ist es eben so. Auch bei geistlichen Mitarbeitern, die vielleicht von sich denken, dass sie geistlich sind. Wir wissen eigentlich nie genug und können nur eins tun, eben fleißig uns dran setzen. An das Wort Gottes. Denn wer denkt, er weiß allzu viel, das haben mir schon Leute gesagt. Ich habe es auch schon von alten Brüdern gehört und bin genauso erschrocken, als wenn mir das ein Jüngerer sagen würde. Wenn einer denkt, er weiß alles, hat er einen ganz, ganz groben Fehler gemacht. Das führt nämlich dazu, dass man die biblische Wahrheit dann manchmal sogar falsch weitergibt. Letztlich als falscher Lehrer erfunden wird. Vielleicht nicht in den wichtigsten Dingen, aber in manchen Einzelheiten. Zum Schluss, wie kann man Faulheit überwinden? Erstens, wir müssen erkennen, dass Faulheit Sünde ist. Versteht ihr, wenn man sagt, das ist ja halt eine Veranlagung, ich bin eben so und ich brauche so viel Schlaf und es geht nicht anders bei mir, kann man nichts machen. Da geht man zum Psychologen, der kann auch nichts machen. Oder zu irgendwelchen angeblich vollmächtigen Seelsorgern, die treiben irgendwas aus, passiert immer noch nichts. Oder passiert nur was für 14 Tage und dann ist das gleiche Problem wieder da. Wer nicht begreift, dass Faulheit Sünde ist vor Gott, dem kann nicht geholfen werden. Wir können nicht eine fundamentale Anlage deines Wesens ändern. Das kann niemand. Aber Sünde kann vergeben werden. Dafür gibt es ein ganz einfaches Mittel. Vergebung. Wenn du begreifst, das ist Sünde, dann kann dir geholfen werden. Du musst einsehen, du bist es, der unter Umständen faul ist und deswegen vom Herrn nicht zu gebrauchen ist oder nicht so gebraucht werden könnte, wie es der Herr eigentlich sich gedacht hat. Der also aufgrund seiner eigenen Faulheit nicht zur Ehre Gottes lebt. Das ist Sünde. Und wir sollten diese Sünde vor unserem Herrn bekennen, denn es steht geschrieben, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Uns, das meint die Gläubigen, in erster Linie. Wir müssen erkennen, dass Faulheit Sünde ist. Zweitens, wir müssen gehorsam lernen. Lernen muss man das. Meistens stehen unsere Gefühle daneben. Wer mit anderen zu tun hat und man hat mit seinen Kindern, denen man jetzt gehorsam beibringen will, man merkt, wie schwer das ist. Und die Kinder haben oft, die haben einfach keine Lust. Die haben wirklich keine Lust, das ist ganz ehrlich, dass sie keine Lust haben. Und Gehorsam muss aber dagegen angehen. Gottes Wort ohne Rücksicht auf unsere Gefühle zu gehorchen, das heißt Gehorsam. Dazu gehört es natürlich, dass ich Gottes Gebote kennenlerne. Denn was man nicht kennt, kann man auch nicht befolgen. Das heißt, wir müssen Fleiß anwenden, die Bibel zu studieren. Und wir dürfen natürlich Kraft und Hilfe von Gott erwarten. Und faule Menschen protestieren dann oft so, ja, ich hatte einfach keine Lust, gehorsam zu sein. Aber das ist Sünde. Nehmen wir uns nochmal die Ameisen als Vorbild. Sprüche 6, Vers 6 bis 8. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Sie, die keinen Anführer, Aufseher, Gebieter hat. Die arbeitet also von allein, ohne dass ihr das ausdrücklich gesagt wird. Sie bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Ameisen wissen, was sie zu tun haben und wann sie es zu tun haben. Außerdem tun sie das, was nötig ist, ohne extra ermahnt zu werden. Denkt nicht, dass ihr von jemand anders gehorsam erwarten könnt, wenn ihr selber nicht gehorsam seid. Das allerdings auch. Drittens, wir müssen uns realistische Ziele stecken. Wer das überwinden will. Also denkt nicht, du wirst gleich so wie der oder irgendwie so ein wahnsinnig riesengroßes Ziel. Das schaffst du sowieso nicht. Besser ist es zunächst ein kleines, realistisches Ziel. Meinthalben, ich will wenigstens 5 Minuten zum Beten haben, jeden Morgen. Ein ganz kleines Ziel. Und noch 5 Minuten zum Bibellesen. Das ist vielleicht zu wenig. Aber wenn du bis jetzt gar nichts gemacht hast, ist es schon ganz schön was. Und dann sollten wir es lernen, bei dieser kleinen Sache erstmal treu zu sein. Eine ganz klitzekleine Sache. Denn wer im Kleinsten nicht treu ist, der ist auch im Größten nicht treu. Versucht das auch mal gegen die Gefühle. Oder wenn ihr anderen helfen wollt, sagt ihnen das so. Egal welche Gefühle du hast, es ist manchmal so ungeheuer wichtig in diesen Dingen. Viertens, natürlich müssen wir übermäßigen Schlaf einschränken. Jeder muss selber herausfinden, wie viel er Schlaf wirklich braucht. Man kann doch nicht die beste Zeit seines Lebens im Bett verbringen, oder? Müdigkeit führt nämlich zu einer Kettenreaktion. Ich fühle mich müde, also lege ich mich hin. Dadurch werde ich nicht munterer, sondern müder. Das ist so ein schöner Kreislauf. Man muss hier ein bisschen aufpassen, gerade wenn man auch bestimmte Dinge zu tun hat. Das heißt nicht, dass man jetzt gegen seinen Körper sündigen soll oder seinen Körper vergewaltigen soll in irgendeiner Weise. Das ist Unfug. Jeder muss wissen, wie viel er wirklich braucht. Aber halt dich doch dran. Und so viel schöne Zeit vergammelst du irgendwo sinnlos, obwohl du sie gut nutzen könntest, auch für den Herrn. Schließlich müssen wir die Zeit ausnutzen. Fünftens, kauf die gelegene Zeit aus. Die Tage sind böse. Gelegene Zeit sind Gelegenheiten. Gelegenheiten, die der Herr gibt. Das kann sehr wohl ein langer Sonntagmorgen sein. Eine Gelegenheit. Oder Sonnabend früh. Was ich heute tun kann, sollte ich nicht auf morgen verschieben. Sechstens, wir müssen Prioritäten setzen. Das heißt, ich muss mir klar machen, was ist das Wichtigste in meinem Leben. Und es kann manchmal passieren, zum Beispiel, wenn ich sage, das Verhältnis zu Gott, mein persönliches Verhältnis zu Gott ist das Wichtigste in meinem Leben. Und ich habe meinethalben früh, aus irgendeinem dummen Grund, der Tag ging gleich ganz verrückt los, ich habe das nicht geschafft, stille Zeit zu halten. Dann wird das eben bei der nächsten freien Zeit nachgeholt. Ihr werdet merken, wie schwer das ist. Ich weiß das, denn ich kann über meine Zeit ziemlich gut verfügen. Wenn man erstmal was anderes angefangen hat, dann irgendwann später am Tag noch stille Zeit zu halten, es erfordert also ein Höchstmaß an Energie, das wirklich zu machen. Und manchmal habe ich es dann auch hängen lassen. Das ist schlimm. Prioritäten setzen. An erster Stelle mein persönliches Verhältnis zu Gott. Erst dann kommen all die anderen Dinge, Familie, Gemeinde und so weiter. Siebtens und Schluss. Wir dürfen zuversichtlich sein, natürlich. Es gibt eine Zuversicht und Trägheit. Hebräer 6, Vers 11. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Im zitierten Bibelabschnitt geht es um die Hoffnung auf den Herrn Jesus, natürlich. Dass jeder den Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bewahre. Das hat aber praktische Auswirkungen. Er hat es vollbracht. Und wer in ihm lebt, der wird niemals faul sein. Und er wird auch zur Ehre Gottes leben. Das geht überhaupt nicht anders. Er wird uns die Kraft geben. Und er schenkt uns die Hoffnung. Und wenn ich heute wieder neu anfangen muss, es darf sein. Gott möge uns dazu segnen.